Deutschlandfunk, der Tag.
Der Dieselskandal ist jetzt schon eine Zeitenwende der gesamten Automobilindustrie in Deutschland gewesen.
So formuliert es der Autoexperte Stefan Bratzel. VW Dieselgate, der Skandal um die Abgasmanipulation bei Volkswagen. 10 Jahre ist die Aufdeckung jetzt her. Heute hat es nun am Landgericht Braunschweig die ersten Urteile gegen ehemalige VW-Manager gegeben. Das schauen wir uns genauer an. Und wir klären, welche Spuren die ganze Geschichte im VW-Konzern hinterlassen hat. Und wir sprechen heute über Einsamkeit. Eine aktuelle Studie zeigt, dass sich auch viele Kinder und Jugendliche bei uns inzwischen einsam fühlen.
Besonders bemerkenswert ist, dass einsame junge Menschen nicht weniger interessiert sind an Politik und Gesellschaft, sie aber stärker an ihrer eigenen Wirksamkeit und an der Offenheit der Politik für ihre eigenen Anliegen zweifeln.
Sagt Anja Langness von der Bertelsmann Stiftung. Einsamkeit bei den 16- bis 30-Jährigen. Das ist unser zweites Thema heute hier bei der Tag. An diesem 26. Mai 2025. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo.
Das Verfahren war von Anfang an ein sehr umfangreiches Verfahren. Allein die Anklage umfasst mehrere hundert Seiten Papier. Die Kammer hat jetzt in 175 Verhandlungstagen eine umfangreiche Beweisaufnahme durchgeführt und dabei ca. 150 Zeugen vernommen und hat auch noch während laufender Hauptverhandlung immer weiter Nachermittlungen angeschoben, um diesen Sachverhalt möglichst umfassend aufzuklären.
Ein Prozess mit einer langen Vorgeschichte, der Dieselabgasskandal bei VW. Wir haben da gerade einen Sprecher des Landgerichts Braunschweig gehört. Das Gericht hat heute zum ersten Mal 4 ehemalige deutsche VW-Manager, alles Top-Manager, wegen dieses gigantischen Betrugs verurteilt. Es handelt sich da um Ingenieure und Führungskräfte und alle 4 sollen tief verstrickt gewesen sein in die Entwicklung und den Einsatz dieser Dieselmanipulation bei VW. Wir können uns das genauer erklären lassen von Benjamin Hammer aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo Benjamin.
Hallo.
Benjamin, was für Urteile hat es da heute gegeben?
Aus Sicht von vielen Beobachtern und Beobachterinnen sind das hohe Strafen und wenn ich das richtig gelesen habe über die vergangenen Wochen von den Prozessbeobachtern, dann hatten die Angeklagten wohl lange die Hoffnung, ohne eine Gefängnisstrafe davon zu kommen. Und in mehreren Fällen kommt es aber so nicht. Also 4 frühere Führungskräfte, die wurden heute wegen Betrugs schuldig gesprochen. 2 davon müssen ins Gefängnis. Also keine Bewährungsstrafen in dem Fall. Der ehemalige Leiter der Dieselmotorenentwicklung, der muss für 4,5 Jahre ins Gefängnis. Der frühere Chef der Antriebselektronik, der muss für 2 Jahre und 7 Monate in Haft. Und 2 weitere Manager, die bekamen Bewährungsstrafen. Und das sind Urteile, das müssen wir natürlich dazu sagen und sagen das dazu, die noch nicht rechtskräftig sind.
Dann lass uns doch einmal, bevor wir auf die Details nochmal schauen, etwas zurückschauen, zurückblicken. Erklär bitte nochmal, was genau hat VW da gemacht? Was wird dem Konzern vorgeworfen? Wie genau ist dieser Dieselskandal abgelaufen?
Wir gehen mal 15, 20 Jahre zurück und stellen uns amerikanische Highways vor und die USA und die dicken Trucks, die da rumfahren und blicken auf einen Automarkt, auf dem Volkswagen, weltweit damals schon einer der größten Autokonzerne der Welt, gerne stärker gewesen wäre. Das gilt für alle Autohersteller, wichtiger Markt, prestigeträchtiger Markt. Die wollen in den USA stärker werden und das war damals VW zu wenig. Das war die Zeit damals vor 15, 20 Jahren, in der zum Beispiel japanische Autokonzerne mit Hybridantrieben für Aufsehen sorgten und sogar in den USA spritsparende Autos beliebter wurden. Und da kam VW oder VW-Manager und haben gesagt, wir wollen jetzt auf dem amerikanischen Markt mit spritsparenden Dieselmotoren angreifen. Und die nennen wir, im Rückblick muss man sagen, ausgerechnet nannten sie die Clean Diesel, also saubere Diesel. Das Problem war aber, spritsparend und clean, also sauber, das ging nicht immer gut zusammen damals. Und deshalb entwickelten VW-Techniker eine sogenannte Abschalteinrichtung. Das Herausfiltern von Stickoxiden, darum ging's. Das funktionierte auf dem sogenannten Prüfstand super. Und nur da, weil die Autos erkannten, wenn sie überprüft wurden. Und auf der Straße, da war der Verbrauch der Autos niedrig, das Fahrverhalten war gut. Dafür waren aber die Abgaswerte nicht korrekt. Die wurden überschritten, weil diese Filteranlage nicht arbeitete in dem Ausmaß, wie sie es hätte tun müssen. Also da wurde ziemlich viel Brain und in Anführungszeichen Ingenieurskunst in eine Technologie gesteckt, mit der betrogen wurde. Oder um es mit einem VW-Vertreter zu sagen, laut Staatsanwaltschaft soll dieser Satz so gefallen sein: Wenn wir schon bescheißen, dann richtig. Und 2015 dann musste VW einräumen unter Druck von US-Aufsichtsbehörden, dass es diese Abschalteinrichtungen gab.
Und wie ist jetzt die Verbindung zwischen diesem Skandal, zwischen der Veröffentlichung, zwischen diesem Zeitpunkt, dass es öffentlich wurde, und diesem Prozess und diesem Urteil heute?
Die große Frage, die ich und die ja möglicherweise nur die Beteiligten beantworten könnten, die ich nicht beantworten kann und die auch der heutige Tag nicht beantwortet, die große Frage: Wer hat sich das ursprünglich ausgedacht? Wer hat das vorangetrieben? Wer wusste wann davon? Wer hat das informell abgezeichnet? Diese Frage bleibt in Teilen auch nach diesem heutigen Urteil unbeantwortet. Wichtig ist dieser Prozess und wichtig ist dieses Urteil heute natürlich, weil, du hast das gesagt, zum ersten Mal ein strafrechtliches Urteil, Betrug und dieser Riesenprozess gegen 4 ehemalige Manager. Und es bleibt aber weiterhin kontrovers. Also die jetzt Verurteilten, noch nicht rechtskräftig Verurteilten, aber Verurteilten, die haben immer wieder den Eindruck erweckt und geäußert, dass sie das Gefühl haben, nur Bauernopfer zu sein. Heute schüttelte einer der Manager bei der Urteilsbegründung laut Berichten mit dem Kopf, nach dem Motto: Da draußen laufen viele ehemalige Manager rum, die nicht zur Rechenschaft gezogen wurden. Das ist jedenfalls deren Sichtweise von den heute Verurteilten. Und diese Sichtweise, und das ist spannend, die wird teilweise geteilt vom Vorsitzenden Richter des Verfahrens am Landgericht Braunschweig, Christian Schütz. Der sagte heute: Die Verantwortung für den Dieselskandal bei Volkswagen, die trügen nicht nur die 4 heute verurteilten früheren Führungskräfte. Es gäbe weitere Involvierte mit Schlüsselrollen, die teils gar nicht angeklagt seien. Also da sehen wir, es laufen übrigens auch weiterhin Verfahren gegen über 30 weitere VW-Manager. Da sehen wir, dass es weiterhin viele unbeantwortete Fragen gibt.
Benjamin, du hast schon gesagt, die Figur, die sozusagen die Fäden gezogen hat, die Idee für diese ganze Riesenschummelei hatte, die kennen wir immer noch nicht. Aber viele fragen sich natürlich in diesem Zusammenhang sofort: Der damalige VW-Boss, der Chef dieses Konzerns, das war Martin Winterkorn. Wo ist der inzwischen?
Der war heute, nach allem, was man weiß, nicht in Braunschweig. Der war definitiv nicht vor Gericht. Der wurde heute nicht verurteilt. Der Grund ist, dass Martin Winterkorn aus diesem Urteil, aus diesem Gerichtsprozess, wo es heute ein Urteil gab, schon vor Jahren herausgetrennt war, sein Verfahren herausgetrennt wurde, aus gesundheitlichen Gründen. Und gleichzeitig bleibt er natürlich eine sehr wichtige Figur. Ein Mann, der als VW-Chef Mr. Volkswagen genannt wurde von vielen, von manchen bis heute, was zeigt, wie sehr er für Volkswagen in seiner Zeit als VW-Chef stand. Ein Manager, der als extrem detailversessen galt. Bis heute gibt es im Netz ein Video, das zeigt, wie Winterkorn mit seinem Chefdesigner auf einer Automesse das Auto eines Konkurrenzherstellers inspiziert und etwas neidisch ist, dass das Auto so gut verarbeitet ist. Da scheppert nix, sagt er in Richtung seines Chefdesigners. Und da sagen Martin Winterkorns Kritiker: Ein Mann, der so detailversessen war, auch technisch, in technischer Hinsicht, der will von den Dieselmanipulationen nichts gewusst haben. Winterkorn weist die Vorwürfe zurück. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Es gibt weiterhin ein Verfahren gegen ihn, was aber wegen eines Unfalls Winterkorns unterbrochen wurde. Ob und wann der Prozess gegen Martin Winterkorn weitergeht, das ist Stand jetzt unklar.
Dann lass uns doch mal auf den VW-Konzern an sich blicken. Du hast ja schon gesagt, der Skandal liegt jetzt schon ein Jahrzehnt wieder zurück. Ist Wahnsinn, wie auch die Zeit vergeht.
Ja.
Welche Spuren hat das Ganze denn im Konzern hinterlassen oder hat es überhaupt welche hinterlassen?
Ich habe mir gestern nochmal die Verkaufszahlen angeschaut, auch in den USA, wo man ja erwarten hätte können, dass es da zu einem massiven Einbruch kommen würde in den Jahren nach Bekanntwerden von Dieselgate. Der war gar nicht so massiv, der Einbruch. Insgesamt hat Dieselgate Stand jetzt, weil es ja noch weitere Kosten und Ausgaben geben könnte, den VW-Konzern über 30, 32, 34 Milliarden Euro gekostet. Das ist viel Geld, wenn wir es in Verbindung bringen zum jährlichen Gewinn, den VW jahrelang gemacht hat, ist es jetzt aber auch nicht so viel Geld, dass es den Konzern in seiner Existenz bedroht hat, wobei es schon teilweise natürlich gravierende Einschnitte waren für VW. Was ich spannend finde, ist, dass heute, wenn es um das Image geht und Kaufentscheidungen von Kundinnen und Kunden, Dieselgate gar nicht mehr so präsent ist in den Köpfen der Menschen. Da gibt es Untersuchungen von der Marktforschungsfirma YouGov. Und da taucht VW in den letzten Jahren dann auf einmal relativ weit oben auf, wenn es um die beliebtesten Automarken geht. Und ganz grundsätzlich kann man sagen, dass Kundinnen und Kunden nach Skandalen von großen Unternehmen durchaus verzeihend und vergesslich sind. Und VW hat das auch relativ geschickt gemacht, natürlich auch mit Werbekampagnen, heute als Konzern zu gelten, der eher für Elektromobilität steht, Klammer auf, was ja wirtschaftlich für den Konzern gar nicht so einfach ist, dieser Umstieg, aber mit dreckigen Dieseln eben gar nicht mehr so sehr.
Ein Urteil heute gegen vier ehemalige VW-Manager im Zusammenhang mit der Dieselaffäre. Und nochmal ein kurzer Rückblick auf das, was diese ganze Affäre für den Konzern bedeutet. Benjamin Hammer, danke dir.
Gerne.
Einsamkeit, das ist ein Zustand oder auch ein Gefühl, über das wir seit einigen Jahren immer häufiger hören. Und es ist ein Bereich, in dem viel geforscht wird. Denn wenn sich Menschen dauerhaft einsam fühlen, dann hat das oft schwere Konsequenzen, psychische und gesellschaftliche.
Einsamkeit kommt still und leise daher. Umso mehr sind wir gefordert, das Thema laut und offensiv anzugehen. Umso mehr sind wir gefordert, auf Einsamkeit aufmerksam zu machen. Umso mehr sind wir gefordert, den Betroffenen Wege aus der Einsamkeit aufzuzeigen.
Das hat am Mittag in Berlin Karin Prien von der CDU gesagt, die neue Bundesfamilienministerin. Heute hat nämlich eine bundesweite Aktionswoche gegen Einsamkeit begonnen. Und gleich zu Beginn hat da die Bertelsmann Stiftung eine Untersuchung zur Einsamkeit bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen herausgebracht. Stefanie Gebert aus der Deutschlandfunk Bildungsredaktion hat sich das für uns genauer angesehen. Hallo Stefanie,
grüß dich.
Stefanie, wenn wir über Einsamkeit sprechen, erklär uns einmal kurz, was bedeutet das eigentlich Einsamkeit? Lässt sich das definieren?
Ja, inzwischen haben Forschende dazu eine Definition. Sie sagen, das ist ein subjektives Gefühl, zu wenig Kontakt zu haben und keine Nähe zu anderen Menschen zu spüren. Wir haben ja alle so das grundlegende Bedürfnis als soziale Wesen, uns zugehörig zu fühlen, zu einer Gemeinschaft, zu einer Gruppe. Und dabei ist aber nicht entscheidend die Quantität, sondern eher die Qualität. Also es ist nicht so sehr entscheidend, wie viele Freunde auf Instagram ich habe oder wie vielen Menschen ich auf dem Flur begegne und denen schönen guten Tag wünsche, sondern es geht eher darum, dass ich vertrauensvolle und enge Beziehungen pflege, mich austauschen kann. Und dabei wollen Forschende auch immer, dass es deutlich unterschieden wird zwischen Einsamkeit und Alleinsein. Alleinsein kann ja selbstgewählt sein, ne? Also ich erhole mich, wenn ich eben nicht den Lärm anderer um mich habe oder grenze mich ganz bewusst ab. Einsamkeit dagegen ist unfreiwillig. Und ein weiteres Merkmal, was nicht so unwichtig ist in diesem Zusammenhang, es haftet dem so ein Stigma an, ne, dass das selbstverschuldet ist. Und darum ist es auch oft schambelastet für die Betroffenen.
Interessant. Diese Studie, die zeigt jetzt, dass Einsamkeit auch bei Kindern und Jugendlichen schon weit verbreitet ist. Woran liegt das?
Ja, die Forschung unterscheidet da zwischen individuellen Faktoren und gesellschaftlichen. Und vielleicht ist einmal nochmal wichtig, sich vor Augen zu führen, für Kinder ist natürlich wichtig und gut, gute und enge Beziehungen zu Erwachsenen zu haben. Aber vor allem mit zunehmendem Alter auch entscheidend der Kontakt mit Gleichaltrigen. Entwicklungspsychologen sagen ja auch, die Anerkennung von Peers ist so wahnsinnig wichtig für die Ausbildung von Identität. Und wenn das fehlt, kann das eben zu einer individuellen Quelle von Einsamkeit sein. Dann, wenn wir an die Pubertät zurückdenken, unsere eigene, kann es natürlich auch Zurückweisung von unserem Love Interest sein. Also wenn ich mich in jemanden verliebt habe und der will nichts von mir wissen, das kann auch eine Quelle sein. Oder eben, wenn es keine nahen und guten Beziehungen zu den Eltern gibt. Und dann kennen wir aus Studien drei Risikofaktoren, wenn Menschen ganz besonders gefährdet sind. Das ist dann, wenn sie zu der Gruppe gehören, die mit geringem Haushaltseinkommen, also armutsgefährdete Menschen gelten auch als risikogefährdet, was Einsamkeit angeht. Dann Migrationsgeschichte und auch geringer Bildungsgrad ist da entscheidend. Und Forschende sagen, und das klingt jetzt erstmal ein bisschen blöd, aber dass Einsamkeit ansteckend ist. Und was sie damit meinen ist, dass das Umfeld von Einsamen oft auch ein höheres Risiko trägt, einsam zu sein. Also wenn Eltern zum Beispiel einsam sind, Einsamkeitsempfinden haben, dann geht die Forschung davon aus, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Kinder das ebenfalls spüren werden.
Und wenn wir uns dann vielleicht mal, sorry, dass ich da jetzt so konkret werde, die Zahlen angucken, kann man sagen, wenn wir uns Menschen angucken, die einsam sind, die sich einsam fühlen, gibt es da eine Zunahme? Werden das mehr? Gibt es da Vergleichswerte?
Also wenn wir uns bei Kindern und Jugendlichen das anschauen, dann wissen wir zu wenig. Es gibt nämlich keine Vergleichswerte. Lange haben Jugendliche und Kinder nämlich keine Rolle gespielt bei der Erhebung. Wollen wir erst auf die Erwachsenen schauen, dann kann ich sagen, es gibt ganz klar eine Steigerung. Einsamkeit hat zugenommen. Das sozioökonomische Panel ist ja immer so eine Langzeitstudie, die gern zitiert wird. Und die haben das auch erhoben. Und um mal so einen Vergleich zu haben, 2010 hat man das bei Erwachsenen mitgefragt. Und da haben rund 20% angegeben, manchmal unter Einsamkeit zu leiden. Und dieses Ergebnis hat sich halt deutlich gesteigert durch die Corona-Pandemie. Also schon im ersten Lockdown gab es einen sprunghaften Anstieg auf 40%. Und im Grunde genommen im zweiten Lockdown hat sich daran auch nicht wahnsinnig viel verändert. Allerdings muss man auch hier sagen, wir haben blinde Flecken, große Datenlücken, was Einsamkeit angeht. Die versucht der Einsamkeits- oder das Einsamkeitsbarometer ein bisschen zu schließen. Das gibt es erst seit 2024, wo sich Forschende so ganz explizit mit Einsamkeit beschäftigen, auch im Auftrag des Bundesfamilienministeriums. Und wichtig zu wissen, bei Kindern und Jugendlichen mit Blick darauf, da werden erst Menschen ab 18 untersucht. Das heißt, dieses Einsamkeitsbarometer erfasst Kinder und Jugendliche und deren Einsamkeitsempfinden nicht.
Du hast das Stichwort Corona-Pandemie da schon genannt. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären? Welche Rolle hat diese Pandemie gespielt, was Einsamkeit angeht?
Eine sehr große Rolle. Ich habe ja gerade gesagt, es gab diesen sprunghaften Anstieg bei den Erwachsenen und eben auch bei den Kindern. Vielleicht muss man nochmal kurz auf die Kinder schauen. Diese Pandemie hat viel verändert, weil wir wussten schon in den ersten Monaten mit Corona beginnen, dass im Grunde genommen in allen Altersgruppen es einen deutlichen Anstieg gab. Und für die Kinder und Jugendliche war die JUKO-Studie entscheidend, Jugend und Corona. Die hat nämlich die Jugendlichen noch mal stärker in den Blick genommen, was die mentale Gesundheit angeht. Weil klar wurde, okay, in allen Altersgruppen haben wir das eben auch bei Kindern und Jugendlichen. Und dann haben die festgestellt, okay, die haben eine hohe, starke psychische Belastung. Und der Grund waren natürlich die langen Kontaktverbote, ne, die wir alle noch gut erinnern. Es gab die Schulschließungen und auch im zweiten Lockdown dann nochmal, obwohl wir nach dem ersten schon wussten, das ist nicht gut für die Kinder und Jugendlichen. Wir haben das alle gespürt und mitbekommen. Es wurde ja auch erhoben. Und Kinder und Jugendliche galten eben so lange als Pandemietreiber und wurden deshalb besonders zurück. Ich vielleicht eben noch als Bild im Kopf habe ich diese Spielplätze, die mit Flatterband abgesperrt waren. Keiner konnte sich irgendwo begegnen. Es gab keine Möglichkeit für Kontakt. Und ich habe ja gerade schon gesagt, gerade unter Gleichaltrigen ist es gerade so wichtig, bei Kindern und Jugendlichen sich zu begegnen. Also es gab diese JUKO-Studie und noch die sogenannte COPSI-Studie, die sich die mentale Gesundheit bei Jugendlichen angeschaut haben. 2022 war das. Und da gab es eben die Feststellung, auch Kinder und Jugendliche leiden vermehrt unter Depressionen, unter Angstzuständen und Gründe dafür sind Einsamkeit oder das Einsamkeitsempfinden. Und da war es eben das erste Mal, dass auch das Einsamkeitsempfinden von Kindern, von Jungen sich überhaupt angeschaut wurde.
Stefanie, jetzt hat diese Studie rausgefunden, dass Einsamkeit auch politische Folgen haben kann. Welche sind das?
Ja, ganz besonders bei Kindern und Jugendlichen. Da hat man es nämlich genau untersucht. Es gibt nach den Vorstellungen der Bertelsmann Stiftung, die heute diese Studie publik gemacht hat, einen Zusammenhang zwischen Einsamkeitsgefühl und dem Blick auf die Demokratie, und zwar in zwei Punkten. Einmal geht es um Vertrauen in die Politik und dann um die Selbstwirksamkeit. Vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund für diese Studie da heute von der Bertelsmann Stiftung. Rund 2500 Personen befragt, alle online, repräsentativ befragt, und die waren so zwischen 16 und 30 Jahren alt. Und die Hälfte dieser Personen, die Hälfte, 50%, hat angegeben, dass sie sich stark einsam oder moderat einsam fühlen, was ja schon eine ordentliche Zahl ist. Mhm. Und genau diese Gruppe hat, so hat man es dann festgestellt, durch die Befragung weniger Vertrauen in die Politik und in die Demokratie als die Jugendlichen, die sich eben nicht einsam fühlen. Vielleicht kann man es ganz gut an einer Zahl deutlich machen. Rund 50% der stark einsamen jungen Menschen glauben, dass Politikerinnen und Politiker gerade auf so der Bundesebene nicht ihre Werte und Ansichten vertreten. Und das waren nur 35% bei den Jugendlichen, die sich nicht einsam gefühlt haben, also 50 zu 35. Und die Gruppe der Einsamen hat auch stärker das Gefühl, dass die Sorgen der jungen Generation von der Politik nicht gesehen werden. Und ich habe gerade gesagt, es gibt zwei Punkte, einmal Vertrauen und dann diese Selbstwirksamkeit. Und da ist die Gruppe der einsamen Jugendlichen auch wieder sehr deutlich hervorgetreten. Die glauben nämlich weniger daran, wenn sie selbst handeln, irgendeinen Unterschied machen zu können in der Demokratie. Und das ist das Interessante an dieser Studie, obwohl sie sich genauso politisch interessieren und genauso politisch engagieren. Sie wurden nämlich auch gefragt, was habt ihr denn die letzten 3 Monate so gemacht? Und da waren die genauso wie die anderen auch dabei zu sagen, wir haben Petitionen unterschrieben, wir waren bei Demos dabei, wir haben Geld gespendet. Aber es gibt eben diesen signifikanten Unterschied bei der Frage, was dieses Engagement bringt. Und bei der Aussage, gesellschaftliche Verhältnisse lassen sich nicht ändern, da stimmen eben rund 60% der sich einsam fühlenden zu, während das bei den Nicht-Einsamen nur 34% sagen.
Das ist ja schon ein interessanter Zusammenhang. Gibt es denn da irgendwelche Hinweise, wie die Gesellschaft damit umgehen sollte?
Ja, die Forscher sehen eben dieses Potenzial, von dem ich gerade schon geredet habe, ne? Dass man eben weiß, die Jugendlichen sind einerseits skeptisch beziehungsweise fühlen sich nicht selbstwirksam, aber andererseits sind sie ja politisch interessiert. Und genau das muss man nutzen, sagen die Forschenden, und muss deshalb klar gezielte politische Maßnahmen ergreifen, um eben die Gefahr von der Demokratie abzuwenden.
Und liest du da in der Studie irgendwelche konkreten Handlungsanweisungen, ja,
was man
machen sollte?
Das ist das Gute mal an dieser Studie. Das ist nicht so oft der Fall, dass man da konkrete Handlungsanweisungen sieht, aber die sagen, im Grunde genommen ganz simpel, schafft Begegnungsräume. Also da, wo politisch gespart wurde, bislang viel, kommunal vor allem, Jugendzentren, Stadtteilcafés, öffentliche Plätze wie Parks oder Sportplätze, da brauchen wir wieder viel mehr Engagement. Und wichtig ist, dass die Jugendlichen diese Plätze, die da sind, attraktiv finden, dass sie da gerne hingehen, dass es kostenfrei ist und dass es niederschwellig ist, also ohne große Voranmeldung oder was auch immer. Ich erinnere mich noch in diesem Zusammenhang an eine Recherche mit einem Stadtsoziologen, der mir erzählt hat, Kommunen, die gerne so Jugendlichen so Plätze zuweisen, die denken manchmal einfach komplett falsch. Es gab eine Kommune, ich glaube in Frankfurt war das, die gesagt haben, ja, ihr kriegt einen Ort, aber am besten da, wo ihr nicht so viel stört, wir geben euch das völlig verwaiste Parkhaus. Und da ist kein Jugendlicher jemals hingegangen, weil das nicht mitten im Geschehen war. Das heißt, die wollen natürlich auch nicht abgeschoben werden, JWD irgendwo, sondern die wollen mitten im Geschehen sein. Das ist sehr wichtig, dass sie diese Orte attraktiv finden. Und dann gibt es Orte, wo sie sich begegnen können, wo sie wieder Zugehörigkeitsgefühl entwickeln können. Und das bedeutet aber auch natürlich, dass das pädagogisch begleitet werden muss. Und da sind wir wieder bei der Frage des Geldes. Und das Zweite, was die Forschenden sagen, ist, wir brauchen Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Also Jugendparlamente zum Beispiel, wo man demokratisches Handeln auch wirklich einüben kann, wo ich das Gefühl habe, ich kann wirksam werden, ich kann mitentscheiden, ob es diesen Sportplatz in dieser Stelle gibt oder ob der Spielplatz so und so aussehen wird und ich mich da irgendwie wohlfühlen kann. Und es gibt zwar Jugendparlamente, in manchen Kommunen heißen die Dinger auch Jugendgemeinderäte oder so, aber das gibt es eben in Deutschland nicht flächendeckend und das sei dringend notwendig, sagen die Forschenden.
Eine aktuelle Studie heute zur Einsamkeit, speziell bei Kindern und Jugendlichen und zu den politischen und gesellschaftlichen Folgen. Stefanie Gebert war das aus unserer Bildungsredaktion hier im Deutschlandfunk. Stefanie, danke dir.
Sehr gern.
Und wenn das hier jemand hört oder gehört hat und jetzt sagt, ja, Einsamkeit ist tatsächlich für mich ein Riesenproblem, die Telefonseelsorge ist da einer der ersten Ansprechpartner, die helfen können. Zu erreichen ist sie unter anderem auf der 0800 111 0111. Eine aktuelle Studie über Einsamkeit und die ersten 4 Urteile im VW-Diesel-Skandal am Landgericht Braunschweig. Das waren die Themen dieser Episode an diesem 26. Mai 2025. Es soll übrigens VW-Fahrer geben, die immer noch mit dieser betrügerischen Software rumfahren und die deshalb regelmäßig Post von VW bekommen, dass sie ihr Auto doch bitte bald mal in die nächste Werkstatt bringen für ein kostenloses Update. So hat mir das zumindest heute ein Kollege erzählt, der auch noch so ein Auto fährt. Vielleicht dient diese Episode ja da auch als kleine Erinnerung. Der Tag@deutschlandfunk.de ist unsere E-Mail-Adresse für Feedback aller Art. Und im Team waren heute Malte Hennig und Tobias Armbruster. Vielen Dank und bis bald. Ciao.